NDR 2 Spezial mit Marco Schleicher. Geld macht Musk. Wie Superreiche unsere Zukunft steuern.
Interessanterweise gibt es gerade von diesen Superreichen heute eine ganz große Bestrebung, so etwas einzuführen, und zwar weltweit, wie ein Grundeinkommen.
Sehr hohe Vermögen sind schlicht und einfach mit Macht verbunden. Also das heißt dann auch entsprechend mit Arbeitsplätzen und eben auch mit Steuereinnahmen. Bewusste Machtausübung ist noch gar nicht mal notwendig, sondern alleine schon das Vorhandensein von Vermögen erzeugt Macht.
Ja, die allermeisten träumen davon, die wenigsten sind es aber, reich. Ja, und was kann man mit so viel Geld nicht alles machen? Durch die Welt reisen, das eigene Traumhaus kaufen, aber man kann mit dem Geld auch Gutes tun, Menschen helfen, die Hilfe brauchen oder die Forschung unterstützen. Nur je mehr Geld jemand hat, desto mehr Macht hat er auch. Sieht man ja auch am reichsten Mann der Welt, Elon Musk. Der Mann, der hat ja Geld wie Heu und er greift nach den Sternen damit. Er will ja zum Mars fliegen. Ja, das sind ganz schön abgehobene Ziele und für viele von uns unvorstellbar, unerreichbar. Ich will diese Superreichen, die so weit weg sind von uns, jetzt mal zu uns ranholen. Wo merken wir denn ihren Einfluss schon heute? Und wie viel Einfluss wird das in Zukunft sein? Und wird diese Macht der Superreichen gefährlich irgendwann für uns? Darum geht's heute im NDR2-Spezial. Ich bin Marco Schleicher. Schön, dass ihr damit dabei seid. $1 Billion, das ist eine Zahl mit 12 Nullen und mit nur einem Viertel davon könnte man den weltweiten Hunger beenden. Ja, so viel Geld hat nämlich Elon Musk, der reichste Mensch der Welt, ist jetzt Billionär, und gucken wir uns nochmal so eine Zahl an, mit 220 Milliarden, also mit einem Fünftel von Musks Vermögen, könnte man Deutschland klimaneutral machen. Stäbchen quasi. Also für Elon Musks Reichtum, da fehlen mir fast die Worte, man kann es kaum vergleichen, aber ab wann ist man denn eigentlich reich? Ich finde ja schon jemanden reich, der 1 Million Euro Vermögen hat. Wir haben uns mal verschiedene Definitionen dazu angeguckt.
Ab wann gilt eine Person als superreich?
Da gibt es keine feste Regel. Manche Finanzinstitute sprechen von 30 Millionen US-Dollar Vermögen, manche von 60. Die Unternehmensberatung Boston Consulting Group geht von 100 Millionen aus.
Wie viele Superreiche gibt es in Deutschland?
Laut der Boston Consulting Group gab es in Deutschland letztes Jahr knapp 5000 Superreiche. Und es könnten immer mehr werden in den nächsten Jahren. Vor allem Milliardäre, sagt die Organisation Oxfam.
Und wie ist das Vermögen in Deutschland verteilt?
Insgesamt 1% der Menschen in Deutschland hat mehr als 1 Million Euro. Die haben aber zusammen einen großen Teil des Vermögens im Land. Dafür muss man sich das Vermögen als Torte vorstellen. Dann gehört die eine Hälfte der Torte einer Person und die andere Hälfte müssen sich die restlichen 83 Personen teilen. Damit ist Deutschland eins der Länder, in denen das Vermögen mit am ungleichsten verteilt ist.
Ja, wir haben es gehört, das Vermögen ist ungleich verteilt, das wissen wir ja auch schon längst, aber wer diese Superreichen sind, das wissen wir oft gar nicht, weil einige in diesen Rankings gar nicht auftauchen. Markus Grabka vom DIW, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, warum ist es aber denn so wichtig zu wissen, wer wie viel Geld hat?
Es wäre gut zu wissen, wie viel Vermögen es denn tatsächlich wirklich gerade am obersten Rand gibt. Und gerade jetzt aktuell ist es ja so, dass der Staatshaushalt durchaus auf wackeligen Füßen steht und man immer wieder auch überlegt, ob man nicht zum Beispiel eine Vermögensabgabe einführt. Und dann wäre es natürlich gut zu wissen, wie viel ist denn da überhaupt zu holen.
Was hat denn das für Folgen, wenn wir so wenig eigentlich über Reiche in Deutschland oder auch auf der ganzen Welt wissen? Was für Folgen in unserem Alltag hat das oder für unsere Demokratie zum Beispiel?
Das Problem ist halt einfach, sehr hohe Vermögen sind schlicht und einfach mit Macht verbunden. Also hohes Vermögen ist natürlich üblicherweise mit Betriebsvermögen verbunden. Also das heißt dann auch entsprechend mit Arbeitsplätzen und eben auch mit Steuereinnahmen. Und als Kommunalpolitiker werde ich natürlich in Erwägung ziehen, ob meine politische Handlung eine Auswirkung hat auf das Unternehmen vor Ort, weil da eben die Arbeitsplätze dranhängen und eben die Steuereinnahmen, die meine Kommune gerne sehen möchte. Und daher werde ich immer das Wohlergehen des Unternehmens natürlich mit berücksichtigen. Das heißt also, eine bewusste Machtausübung ist noch gar nicht mal notwendig, sondern alleine schon das Vorhandensein von großen Vermögen erzeugt Macht.
Viele reichere Menschen fühlen sich ja stigmatisiert, weil sie sagen, naja gut, also da wird ja mit dem Finger drauf gezeigt und dann wird nach der Vermögenssteuer gerufen und irgendwie fühlen die sich da nicht mehr wohl. Da gibt es ja auch die Aussage, also Reiche würden diskriminiert. Was sagen Sie denn zu sowas?
Na gut, ich bin es nicht, daher fällt es mir schwer, da eine solche Einschätzung zu teilen. Ich glaube, das ist jetzt auch etwas zu sehr dramatisiert. man muss sich einfach vergegenwärtigen, dass gerade unter der grünen Bundesregierung Anfang der 2000er Jahre die Steuern erheblich, also die Einkommensteuer erheblich abgesenkt wurde, auch die Gewerbesteuern, Körperschaftssteuern, es wieder ein wenig auszutarieren. Also das heißt also auch im Hinblick auf die Wohlhabenden etwas wieder mehr die Belastung anzuheben, halte ich jetzt für nicht völlig weg von der Ferne gegriffen.
Also wenn jetzt jemand Reiches sagt, ja gut, wenn jetzt der Staat irgendwie mir eine Vermögenssteuer oder was auch immer oder die Einkommensteuer erhöht, ja, dann bin ich weg. Dann bin ich in der Schweiz, dann bin ich in Liechtenstein, sonst wo. Ist das so eine Drohgebärde, wo man Angst haben muss als Politiker? Oder ist das völlig so ein Bluff?
Das Problem ist natürlich schon etwas abgemildert worden, weil es gibt seit einigen Jahren jetzt eine sogenannte Wegzugsteuer. Das heißt also, selbst wenn eine Person, die sehr wohlhabend ist, beabsichtigt, der Klassiker ist natürlich dann in die Schweiz umzuziehen. Ja. Es gibt Einzelfälle, ja, das muss man auch in Erwägung ziehen. Es gibt also auch empirische Studien darüber, insbesondere aus Schweden, dass die Ankündigung schon alleine von vermögensbezogenen Steuern dazu führen kann, dass sehr Wohlhabende dann umziehen. Und dass dann im Ergebnis sogar das gesamte Steueraufkommen niedriger ausfallen kann. Also das muss man ein Stück weit ernst nehmen, aber man darf sich nicht komplett davon erpressen lassen.
Sagt Markus Grabka vom DIW, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Ja, wer sind denn eigentlich so die reichsten Menschen der Welt? Facebook-Chef Zuckerberg, Amazon-Chef Bezos, Bill Gates, ja, die würden uns viele uns erstmal einfallen. Aber allen voran natürlich Tech-Milliardär Elon Musk. Ja, der fällt durch seine Ideen auf, die viele vielleicht einfach irre finden. Andere wiederum nennen sie einfach genial. Musk will ja nicht nur zum Mars fliegen, er will ja auch Rechenzentren mit KI ins All schießen. Was das soll? Darüber soll dann das Internet in den letzten Winkel der Erde gebracht werden, also quasi aus dem All. Damit wäre der komplette Internet-Traffic in einer Hand, nämlich in der Hand des reichsten Menschen der Welt. Fritz Espenlaub, du bist Tech-Journalist. Da machen wir uns doch total abhängig. Oder siehst du das als Innovation oder als guten Fortschritt für uns alle?
Naja, auf der einen Seite ist es natürlich erstmal eine Innovation und ein guter Fortschritt, ganz deskriptiv gesagt. Also mobiles Internet von Satelliten ist etwas Neues. So, das ist per se etwas Neues und das ja auch was bringt. Also wir haben ja wirklich in Deutschland unsere Probleme auch mit Internetverbindungen und Funklöchern und all diesen Dingen. Und noch viel mehr ist das in vielen anderen Ländern der Fall. Das heißt, es ist sozusagen rein de facto erstmal ein Fortschritt. Aber natürlich ist es eine Abhängigkeit für uns in Europa, weil dieses Satelliten-Internet, das kontrollieren wir ja nicht. Das kontrolliert ja SpaceX, die Raketenfirma von Elon Musk, die Weltraumfirma. Und der ist überhaupt nicht darüber erhaben, das dann auch als Druckmittel einzusetzen. Das hat man ja zum Beispiel gesehen im Ukraine-Krieg, wo Richtig. Er dann kurzfristig zum Beispiel den ukrainischen Verteidigern Starlink abgeschaltet hat oder inzwischen jetzt den russischen Angreifern Starlink, die keinen Zugriff mehr darauf haben und natürlich dadurch sehr, sehr starke Nachteile auf dem Schlachtfeld ihnen stehen. Das heißt, es ist eine sehr wichtige Technologie und natürlich wieder, wie bei eigentlich gerade allen anderen wichtigen oder vielen anderen wichtigen Technologien, das Grundproblem, dass wir in Europa keine wirkliche eigene Alternative bisher dazu aufgebaut haben.
Also das heißt, also natürlich, also ich würde jetzt auch sagen, er könnte damit natürlich auch Kriege beeinflussen und auch, wenn er jetzt sagt, ich bin auf der Seite Russlands, dann würde er natürlich eher Russland wahrscheinlich den Zugang geben und den Ukrainern den Zugang sperren. Also sowas wäre ja denkbar möglich und es hätte natürlich Auswirkungen auf den Verlauf des Krieges. Also insofern steuert auch der reichste Mensch der Welt oder könnte zumindest auch diese Kriege oder Konflikte steuern. Also
ja, aber wie gesagt, das liegt einfach nur daran, dass wir das zulassen. Also aktuell müssen wir das zulassen, weil wir haben nichts Eigenes. Ja. Aber im Grunde genommen ist es ja, also es gibt ja kein Naturgesetz, das besagt, dass Europa keine Weltraumfirmen haben kann und kein Satelliteninternet bauen kann. Das ist ja nicht so. Also wir sind ja gut darin, Dinge zu bauen und Innovationen zu machen. Wir haben ja unglaublich kluge Köpfe und tolle Universitäten und auch tolle Startups. Aber wir haben eine Struktur, wo aus diesen Startups, aus diesen tollen, klugen Köpfen, die wir haben auf diesem Kontinent, am Ende einfach keine Firmen entstehen, die groß genug sind und die effizient genug sind und die innovativ genug sind, um wirklich mithalten zu können mit den Firmen, die in den USA entstehen. Und die Konsequenz aus dieser Befürchtung, die wir haben, aus dieser Welt, die wir gerade sehen, wo wir immer abhängiger werden von anderen Machtblöcken, die uns nicht wohlgesonnen sind, die müsste eigentlich sein, dass wir uns fragen, wie können wir das verändern, dass eben bei uns auch die tollen Firmen entstehen, auch diese Innovation entsteht, die uns wieder unabhängiger macht.
Elon Musk gefällt in einem Fernsehbeitrag eine Formulierung nicht und er mahnt den Sender juristisch ab, versucht also Berichterstattung zu beeinflussen. Das Ganze ist allerdings nicht in den USA passiert, wie man vielleicht denken würde, sondern bei uns. Ja, Musk hat nämlich das ZDF abmahnen lassen und der Sender, der hat auch reagiert. Der hat nämlich die kritisierte Passage aus allen Online-Beiträgen rausgenommen. Ja, auch daran sieht man, dass Musk und sein Einfluss gar nicht so weit weg sind. Aber er ist nicht der Einzige, der versucht, mit seinem Geld die Muskeln spielen zu lassen. Peter Thiel, der ist noch so einer, der gerade in den USA politisch mitmischt. Der hat vor Jahren zusammen mit Musk den Bezahldienst PayPal ins Leben gerufen. Kennen wir ja alle. In den USA gilt Thiel als Strippenzieher für den Rechtsruck. Fritz Espenlaub, du hast auch den Podcast Die Peter Thiel Story gemacht. Du kennst dich also mit Thiel gut aus. Wie gefährlich ist der Mann und sein Geld?
Das ist eine gute Frage, weil auf der einen Seite er natürlich ganz klar Einfluss hat. Er ist derjenige, der so ein bisschen J.D. Vance, den Vizepräsidenten der USA, politisch auf die Bühne gebracht hat. Und der natürlich irgendwie auch eine wichtige Rolle spielt bei so einer Allianz zwischen Teilen vom Silicon Valley und der US-Regierung, die aber auch, wie man gerade sieht, sehr viel brüchiger ist, als sie vielleicht zwischendurch mal war. Und der Silicon Valley ist ja auch nicht monolithisch. Also man sieht ja gerade, dass es große Konflikte gibt zwischen einigen der größten KI-Firmen und der Regierung. Aber Peter Thiel ist auf jeden Fall jemand, der da eine Rolle gespielt hat. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass ich oft den Eindruck habe inzwischen, dass Thiel selber gar nicht so direkt am politischen Tagesgeschehen interessiert ist. Also er hat keine aktive Rolle in der US-Regierung. Er verfolgt auch jetzt, soweit ich weiß, aktuell keine aktiven politischen Projekte, spendet nicht viel an irgendwelche Politiker und hat sich ein bisschen mehr so als, ja, eigentlich in diese intellektuelle Arena zurückgezogen. Also macht irgendwelche Events mit Philosophen und redet über seine eigenen irgendwie philosophischen, politischen Ideen, die, muss man auch sagen, einfach sehr, sehr weit weg sind von der tatsächlichen politischen Realität. Und von daher habe ich oft das Gefühl, Thiel ist eigentlich vielmehr inzwischen so eine Art Intellektueller, der gerne in einer Runde mit einem guten Wein so ein bisschen über Philosophie redet und vielleicht gar nicht so viel Einfluss hat auf die USA, wie wir uns das oft vorstellen.
Das heißt, er ist eigentlich harmloser, als wir vielleicht denken.
Ja, das ist immer die Frage, wo über welche Kanäle läuft sozusagen der Einfluss von jemandem. Also sicherlich haben seine intellektuellen Ideen und die Leute, die er gefördert hat, haben einen Einfluss auf die USA gehabt und auch das, was wir sehen, inwieweit dort die Demokratie unter Druck steht, hat auch damit zu tun. Auf der anderen Seite weiß ich auch gar nicht, ob man das jetzt nur an dieser einen Person festmachen kann oder ob es nicht einfach generell auch ein Prozess dieses Landes ist, sich mit einer veränderten Welt zu beschäftigen und mit sich selber so ein bisschen, ja, eine Art Erneuerungsprozess zu machen. Das klingt jetzt, ich meine, es ist als neutrales Ding, nicht als was Positives, sondern es ist eben, also die USA realisieren mehr als Europa, dass sie in einer Welt sich befinden, die sich krass verändert und die auch verlangt, dass man sich als Land verändert. Und ich glaube, dass wir da auch ein bisschen den Ausdruck davon sehen.
Ja, jetzt haben wir ja ganz viel über reiche Menschen gesprochen. Wir haben gehört, was sie mit uns so vorhaben. Jetzt spreche ich mal mit einem Reichen. Rainer Zietelmann heißt er. Er ist Historiker, er hat mehrere Bücher geschrieben. Das neueste heißt Zero Sum Mindset. Herr Zietelmann, wie reich sind Sie?
Mehrfacher Millionär, mehr sage ich nicht.
Okay, also es ist schon so ein bisschen so, die Deutschen sprechen nicht gerne über ihr Reichtum oder sagen wir die Reicheren.
Wie ist Ihr Vermögen, Ihr Nettovermögen?
Oh je, das wollen Sie gar nicht wissen.
Doch, sagen Sie mal, was Sie haben mich ja gefragt, da frage ich Sie jetzt
also
auch.
Also mein Nettovermögen, also es steckt ein bisschen was in der Immobilie drin. Sehen Sie, da sind Sie deutlich vermögender. Sie haben ja diese These aufgestellt, Reiche fühlen sich diskriminiert oder einige Reiche fühlen sich diskriminiert. Wie meinen Sie das? Also ich meine, als Reicher hat man doch irgendwie, naja, schon ein bisschen mehr Möglichkeiten. Man kann mit dem Geld was machen, man kann sehr viel bewegen. Das ist ja eine Diskriminierung, das ist ja eigentlich jemand, der schwach ist.
Ja, nee, die These, die gibt es auch nicht von mir. Es gibt die These, dass ich sage, es gibt Vorurteile und Stereotype über Reiche. Ich habe eine Umfrage gemacht in insgesamt 13 Ländern über das Image von Reichen. Und gerade in Deutschland war die Einstellung zu Reichen besonders negativ. Nur 4% der Befragten sagen, Reiche sind ehrlich. Ja, aber interessanterweise, wenn man die Leute fragt, die persönlichen Reichen kennen, wie ist der denn? Dann sagen 42%, der ist ehrlich.
Würden Sie denn der Aussage zustimmen, dass jemand, der viel Geld hat, der mehr Geld hat, also mit Abstand mehr Geld hat als der Durchschnitt, dass der schon auch mehr bewegen kann? Also nicht nur für sich selbst, sondern so generell, also sagen wir Lobbyarbeit.
Hoffentlich sollten sogar noch viel mehr haben, meiner Meinung nach. Gucken Sie mal, Leute, wie Sie jetzt Journalisten, haben viel größeren Einfluss als Reiche, weil sie die öffentliche Meinung bestimmen. Und Sie würden ja auch nicht wollen, zu Recht nicht, dass man sagt, Sie sollen weniger Möglichkeiten haben, sich zu artikulieren. Und zu einer pluralistischen Demokratie, da gehört es, dass es verschiedene Gruppen gibt. Und da gehören natürlich auch Unternehmer dazu. Ich bin sogar der Meinung, dass wenn die Reichen mehr Einfluss hätten, dass es für das gesamte Land besser wäre als jetzt.
Wo genau würden Sie ansetzen? Also wo genau sollten diese Reichen ihren Einfluss ausspielen?
Also beispielsweise wie so eine Entscheidung Verbrenner aus, ja, oder Atomkraft aus, wenn man jetzt rein die Unternehmer, die Wirtschaft hätte entscheiden lassen, ja, wäre das nie dazu gekommen. Das war eine politisch-ideologische Entscheidung. Also die Fehlentscheidungen, die kommen von der Politik und nicht von den Unternehmen.
Wie sieht denn für Sie eine gesunde und faire Debatte über Erfolg und Vermögen in Deutschland aus, ohne dass man gleich wieder sagen muss, die da oben, die Reichen und die Armen und so weiter? Was würden Sie sich da wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass der Staat zurückgestutzt wird auf die Kernelemente, wo er wichtig ist. Das heißt, innere und äußere Sicherheit. Ja? Weil das Problem ist ja, der Staat ist überall schwach, wo er stark sein sollte, meiner Meinung nach. Also die Bundeswehr wurde von Merkel und von der Leyen im Prinzip in einen Schrotthaufen verwandelt. So, da könnte man viel mehr Geld ausgeben und auf der anderen Seite raushalten aus Sachen, wo der Staat nicht zu suchen hat, wie aus der Wirtschaft. Und dann wäre auch für alle mehr Geld da. Da könnte man auch die Steuern ganz erheblich senken.
Gibt es denn so einen Punkt, wo Sie sagen, da könnte Reichtum doch irgendwie schädlich sein? Also Elon Musk, der ja zum Beispiel mitbestimmen kann, wie so ein Ukraine-Krieg verläuft, indem er einfach Starlink ausschaltet, also die Russen jetzt ausgesperrt hat. Oder sagen Sie, nö, der kann auch von mir aus 5 Billionen haben, das ist egal.
Also zu viel Macht kann immer eine Gefahr in sich bergen. Nur, was ist mir mehr suspekt? Ein Unternehmer wie Elon Musk, der Unglaubliches geleistet hat, oder Jeff Bezos, oder ein Xi Jinping, Wladimir Putin oder Donald Trump, dann sage ich, dann ist mir jeder von diesen Milliardären auf der Milliardärsliste 1000-mal lieber und 1000-mal ungefährlicher als ein Trump oder Putin. Das Beste gegen Machtkonzentration ist Innovation, Kapitalismus, weil der holt alle irgendwann Unternehmen und so, die zu mächtig wären, weist er dann wieder in die Schranke. Da braucht man keine Politiker. Das macht der Markt.
Der Markt wird es also regeln, sagt Rainer Zietelmann. Und Reiche sollten noch mehr Einfluss auf die Politik haben. Reiche spielen ihre Macht aus, wir haben es ja gehört. Egal, ob sie Berichterstattung in Medien beeinflussen, Steuern vermeiden, aber eben auch viel Gutes tun, nämlich Motor für Innovation sind, verrückte Ideen umsetzen, wie zum Beispiel Musk, der ja zum Beispiel Rechenzentren ins All schießen will. Schauen wir doch mal jetzt in die Zukunft. Welche Macht haben Reiche in 10 oder 20 Jahren? Sven Gabor-Jansky, Sie sind Zukunftsforscher. Sie haben ein Buch geschrieben, 2035 heißt das. Also malen Sie mal eine Vision, wie die Welt in 9 bis 10 Jahren 2035 aussehen könnte. Also wie viel Macht werden die Superreichen dann haben?
Superreiche haben einen viel, viel größeren Einfluss auf die Entwicklung in der Zukunft als du und ich. Aber das war jetzt ehrlich gesagt schon immer so. Das ist nichts Neues.
In 9 Jahren, 2035, fliegen wir dann alle zum Mars und haben irgendwie Internet auf Satelliten, die um die Erde herum schwirren? Oder wie sieht das aus?
Also zum Mars fliegen werden erstmal wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren irgendwelche humanoiden Roboter. Die Technologie beschäftigt im Silicon Valley, die Superreichen, die rechnen damit, dass das Weltbruttoinlandsprodukt, also die Wertschöpfung der Welt pro Jahr, sich in den nächsten 5 Jahren, sagen einige, verhundertfachen könnte. Warum? Weil künstliche Intelligenz viel, viel schneller, viel, viel billiger die Arbeiten macht, die heute viel Zeit und Geld kosten, weil humanoide Roboter den Menschen, die Dinge, die Menschen heute mit ihrer Hand machen, abnimmt, viel schneller, viel, viel kostengünstiger und so weiter. Und das Interessante ist, was passiert mit dieser vielen Wertschöpfung, mit diesem vielen Geld, was dadurch entsteht. Wer bekommt das? Erstmal bekommen das die Menschen, die sozusagen an den Hebeln der KI sitzen, ja? Das sind die heutigen Superreichen. Aber interessanterweise gibt es gerade von diesen Superreichen heute eine ganz große Bestrebung, so etwas einzuführen, und zwar weltweit, wie ein Grundeinkommen. Die streiten sich gerade, ob 4.000 oder 5.000 US-Dollar im Monat jeder von 8,3 Milliarden Menschen auf der Welt.
Okay, das klingt erstmal nach einer Wohltätigkeit, aber die machen das ja nicht umsonst. Ich schätze jetzt einfach mal, also das ist eine ketzerische Frage. Machen die das jetzt nur, um uns ruhig zu stellen, weil wir dann in 10 Jahren alle unsere Jobs verloren haben, weil nur noch sie das Geld generieren?
Selbstverständlich machen die, fordern die Superreichen das nicht aus eigener, wie soll ich sagen, aus Gutmenschentum, sondern die sagen, ich kann nur dann weiterhin Geld verdienen, wenn das gesellschaftlich hier ganz ordentlich läuft. Ich kann nur dann weiter Geld verdienen, wenn meine Kunden auch Geld haben, mit dem sie bei mir einkaufen können. Und das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit solch ein System.
Wie wird denn das Leben in 10 Jahren? Wird es für uns alle dann besser? Oder sind wir dann sozusagen entmachtet? Wir haben überhaupt keine Möglichkeit mehr arbeiten zu gehen und kriegen dann nur noch so ein Gehalt überwiesen von den Superreichen?
Also aus Sicht des Zukunftsforschers wird es deutlich besser werden. Wir werden mehr Geld zur Verfügung haben, wir werden länger leben, wir werden viel mehr Zeit haben, um uns selbst zu verwirklichen, wir werden viel mehr Zeit haben, um mit anderen Menschen umzugehen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird dadurch diese Welt menschlicher und nicht unmenschlicher. Die Menschen werden 2035 trotzdem früh morgens zur Arbeit gehen, aber sie werden als Arbeit etwas völlig anderes bezeichnen. Sie werden soziale Kontakte als Arbeit bezeichnen.
Was muss ich denn heute machen, damit ich in 9 Jahren, also 2035, damit ich da noch Geld verdiene, ohne dass ich darauf angewiesen bin, vielleicht von so Superreichen, die mir dann irgendwas überweisen? Sondern was muss ich heute machen, damit ich vielleicht dann ein bisschen reicher bin? Tipp für uns alle.
Also Sie sollten sich dringend verbinden mit dem Technologiewachstum, was es in der Welt gibt. Das heißt, wenn Sie Ihr Geld, was Sie haben, ja, investieren in Technologie. Ich rede gerade über Quantencomputer, über Kernfusion und Cryopreservation, also das Einfrieren von Organen. Schauen Sie sich an und nehmen Sie diese Technologie, diese superreichen Technologieleute nicht als Feinde, sondern Sie müssen sie auch nicht als Freunde nehmen, aber nehmen Sie ernst, was die sagen und was die tun. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind diejenigen, die Zukunft, auch die Zukunft in unserem Land, die technologische Zukunft, die gesellschaftliche Zukunft, viel stärker prägen als unsere Politik beispielsweise in Berlin.
Ja, klingt erstmal alles positiv, aber ich finde auch, es klingt dann doch ein bisschen dystopisch, vielleicht auch beängstigend für den einen oder anderen. Ich jedenfalls bin gespannt, ob wir in 10 Jahren wirklich ein Grundeinkommen bekommen, von wem auch immer. Das war das NDR 2 Spezial. Schönen Abend, ich bin Marco Schleicher.